Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Es gibt Sätze, die gehen in die Geschichte ein, wie beispielsweise, wir schaffen das, die Rente ist sicher oder auch, ich bin ein Berliner. Ob dazu auch der Satz, wir sind vorbereitet, beziehungsweise ganz genau, wir haben uns auf die Situation vorbereitet, zählen wird, geäußert vom Bundeswirtschaftsminister nach den russischen Sanktionen im Energiesektor. Nun, das wird die Zukunft zeigen. Das Thema an sich ist von heute und aktuell und damit Thema in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem auf Volkswagen und den Energiekonzern E.ON schauen. Sowie auf die Lage der deutschen Unternehmen im Ausland. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Heute Nachmittag hat Bundesfinanzminister Lindner das Ergebnis der Schätzung der Steuereinnahmen vorgestellt. Und das in einer Zeit, in der viel von steuerlichen Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger die Rede ist, auch von staatlich steigenden Sozialleistungen, Themen, mit denen sich heute der Bundestag befasst. Was soll alles passieren und was sagt der Blick in die Kasse? All das fasst uns Jörg Münchenberg zusammen.
Erst einmal sind es gute Nachrichten. Nach den heute vorgelegten Berechnungen des Arbeitskreises Steuerschätzung werden Bund, Länder und Kommunen im Vergleich zur letzten Steuerschätzung im November 2021 deutlich höhere Einnahmen verzeichnen als prognostiziert. Nämlich jährlich rund 44 Milliarden Euro mehr bis zum Jahr 2026. Doch Finanzminister Christian Lindner, FDP, warnte bei der Vorlage der neuen Zahlen sogleich vor überzogenen Erwartungen. Es gebe keine neuen Verteilungsspielräume.
Es gibt keinen Anlass für Jubelmeldungen. Denn diese Steuerschätzung kommt in einer Phase ja sehr hoher wirtschaftlicher Unsicherheit. Wir kennen die ökonomischen Konsequenzen des Krieges in der Ukraine noch nicht. Wir wissen nicht, welche Auswirkungen die Pandemie auf die Lieferketten etwa aus China hat.
Die Mehreinnahmen für den Staat waren insgesamt erwartet worden. Zum einen konnten die Unternehmen 2021 höhere Gewinne erzielen. Die Kurzarbeit konnte verringert werden. Außerdem lief das erste Quartal 2022 besser als erwartet. Rund 17 Milliarden Euro zusätzlich bedeutet dies allein für den Bund im laufenden Jahr. Doch weil die Steuerschätzer nur die Ausgaben berücksichtigen, die bereits parlamentarisch beschlossen worden sind, fehlen in den Berechnungen noch anstehende Zusatzausgaben und Steuermindereinnahmen des Bundes, weshalb der Finanzminister heute folgende Rechnung aufmachte.
17 Milliarden Euro prognostizierte Mehreinnahmen für dieses Jahr, wo die aktuellen Steuerrechtsänderungen nicht berücksichtigt sind. Unter Berücksichtigung der Steuerrechtsänderungen, die 17 Milliarden Euro ausmachen, haben wir also insgesamt einen Verteilungsspielraum von nahezu null zusätzlich.
Und nicht viel besser sieht es für die Folgejahre aus, auch wenn der Bund weiterhin mit höheren Steuereinnahmen rechnen kann. Doch einerseits sind hier die skizzierten Risiken, wie etwa bei der Energieversorgung, die anhaltende Störung der globalen Lieferketten, aber auch drohende Mehrbelastungen durch die sich abzeichnende Zinswende der Europäischen Zentralbank. Doch Lindner sieht noch weitere Ausgaben auf den Bund zukommen.
Es ist zu erwarten, dass wir höhere Ausgaben für soziale Leistungen haben. Wir werden ja den Regelsatz für die Grundsicherung auch orientieren müssen an der Preisentwicklung. Und von mir bereits erwähnt, es gibt eine kalte Progression, also automatisch wirkende Steuererhöhungen.
Weshalb zumindest der liberale Finanzminister den Tarif bei der Lohn- und Einkommensteuer an die Inflation bereits im kommenden Jahr anpassen will. Kurzfristig wirkende Entlastungen für die Bürger stehen heute bereits auf der Agenda des Bundestages, darunter auch einige, die eben noch nicht bei der Steuerschätzung berücksichtigt werden konnten. Dabei geht es um den Sofortzuschlag von monatlich 20 Euro für Kinder aus einkommensschwachen Familien sowie eine Einmalzahlung von 200 Euro an Empfänger von Sozialleistungen. Über das Steuerentlastungsgesetz werden zudem der Grundfreibetrag um 363 Euro und der Arbeitnehmerpauschbetrag um 200 Euro rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres erhöht. Das gilt auch für die Pendlerpauschale, die um 3 Cent auf dann 38 Cent ab dem 21. Kilometer angehoben wird.
Jörg Münchenberg über Steuerschätzungen und Entlastungspakete. Wir haben uns auf die Situation vorbereitet. Mit diesen Worten reagierte der Bundeswirtschaftsminister auf eine Meldung von gestern am späten Abend, dass von russischer Seite mit 31 Firmen aus dem Energiebereich keine Geschäfte mehr gemacht werden dürfen. Darunter auch Teile der Firma Gazprom Germania, wichtig für die deutsche Gaswirtschaft. Was heißt das? Was ist zu den Sanktionen bisher bekannt? Diesen Fragen ist Lothar Lenz nachgegangen.
Mitten in der Nacht war das Dekret aus dem Kreml im Bundeswirtschaftsministerium eingetroffen. Mit insgesamt 31 Energiefirmen dürfen russische Unternehmen jetzt keine Geschäfte mehr machen. Unter den sanktionierten Firmen sind auch die deutschen Töchter von Gazprom Germania. Dazu zählt etwa der Gashändler Wingas, der hierzulande viele Stadtwerke beliefert. Für Robert Habeck macht die Sanktionsliste deutlich, dass die russische Regierung Gas zunehmend als politische Waffe einsetze. Aber die Belieferung Deutschlands mit Gas sei im Moment stabil.
Wir werden die Alarmstufe heute nicht ausrufen. Diese Alarmstufe ist dann angezeigt, wenn tatsächlich erhebliche Mengen von Gas Deutschland nicht erreichen. Das ist nicht der Fall.
Denn durch die Reduktion der Lieferung durch die Ukraine hindurch fehlten zurzeit rund 10 Millionen Kubikmeter pro Tag. Das sei durch zusätzliches Gas aus den Niederlanden und Norwegen auszugleichen, sagte Habeck. Dass die Strafandrohungen des Kreml die Energie abermals verteuern, gehöre aber auch zur Wahrheit, so der Bundeswirtschaftsminister.
Die Börse ist 14% nach oben gegangen. Das ist nicht schön, aber das entspricht den normalen Schwankungen seit Kriegsbeginn.
Auffällig an der Moskauer Sanktionsliste ist, dass nur Gashandelsunternehmen darauf stehen und solche Firmen, die Gasspeicher betreiben. Netzbetreiber sind von den Sanktionen ausgenommen. Für Klaus Müller, den Leiter der Bonner Bundesnetzagentur, ist das ein Signal, dass Russland nicht vorhabe, den Gashahn zuzudrehen.
Russland hat eine Voraussetzung geschaffen, wie weiter russisches Gas nicht nur durch Nord Stream 1 bis nach Deutschland, sondern auch innerhalb Deutschlands durch die Netze weiter verteilt werden kann. Das ist, wenn Sie so wollen, ein sehr planvolles, präzises Dekret, um weiter mit Deutschland Geschäfte tätigen zu können.
Trotzdem will Bundeswirtschaftsminister Habeck sein Vorhaben weiter verfolgen, die Abhängigkeit von Russland zu reduzieren. Bezog Deutschland zum Beginn des Ukraine-Kriegs Ende Februar noch 55% seines Gases aus Russland, so sind es heute noch 35%. Und die Gasspeicher in Deutschland seien inzwischen zu 40% gefüllt, bilanzierte der Wirtschaftsminister. Jeder Kubikmeter, den private Verbraucher und Industrie jetzt einsparten, verringere die deutsche Abhängigkeit vom Lieferanten Russland.
Die Preise sind hoch genug. Jeder, der rechnen kann, wird jetzt sowieso schon seine Verbräuche einschränken. Aber sparen, sparen, sparen hilft uns in diesem Jahr extrem.
Bis Ende Mai will die Bundesregierung ein Energiesicherheitsgesetz verabschieden, das es dem Bund als letzten Schritt auch erlaubt, Gasfirmen zu enteignen, wenn sonst die Versorgungssicherheit Deutschlands gefährdet wäre. Robert Habeck nannte das Gesetz heute ein scharfes Schwert. Auch im Kampf um das Gas setzt die Bundesregierung offenbar auf eine angemessene Bewaffnung.
Lothar Lenz über die neuen Russland-Sanktionen und die Versorgungssicherheit in Deutschland beim Gas. Und während Russland Firmen auf eine Sanktionsliste gesetzt hat, hat ein anderes Unternehmen die Geschäftsbeziehungen zu Russland von sich aus beendet, und zwar der Technologiekonzern Siemens, der im März bereits sein Neugeschäft in Russland eingestellt hatte. Aus München berichtet Stefan Liener.
Schon kurz nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine hatte Siemens bekannt gegeben, man verzichte auf Neugeschäft in Russland, werde aber bestehende Beziehungen wie Wartungs- und Instandhaltungsverträge weiter erfüllen, soweit dies im Rahmen der Sanktionen überhaupt möglich sei. Jetzt will sich der Münchner Konzern aber komplett zurückziehen, auch aus den laufenden Geschäften. Siemens ist seit 1852 und damit seit 170 Jahren in Russland aktiv. Die Geschäftsbeziehungen hatten also Revolutionen, zwei Weltkriege und den Kalten Krieg überdauert, nicht aber den Angriffskrieg in der Ukraine. Insgesamt hat Siemens im abgelaufenen Quartal seinen Umsatz im Jahresvergleich um 7% und seinen Auftragseingang um 22% gesteigert. Der Gewinn schrumpfte allerdings. Allein die Russland-Sanktionen machten sich mit Belastungen von 600 Millionen Euro bemerkbar, vor allem im Bahngeschäft. Unter dem Strich halbierte sich der Quartalsgewinn von Siemens auf 1,2 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr bleibt der Konzern optimistisch. So laufen die Geschäfte, abgesehen vom russischen Markt, gut. Insbesondere bei Technologien rund um die Fabrikautomatisierung berichtete das Unternehmen von einer sprunghaft gestiegenen Nachfrage.
Siemens zieht sich komplett aus dem Russlandgeschäft zurück, Stefan Niener berichtete. Und nach dem Beitrag über das Russlandgeschäft von Siemens weiten wir den Blick und schauen nun auf deutsche Unternehmen und ihre Lage weltweit, also über Russland hinaus. Wo lauern Geschäftsrisiken in anderen Teilen der Welt und wo läuft möglicherweise alles oder zumindest vieles rund? Mit dieser Frage hat sich der Deutsche Industrie- und Handelskammertag beschäftigt und heute das Ergebnis der Untersuchung vorgelegt. Für uns hat sich das Magdalena Neubig angeschaut.
Wie ist derzeit die Lage bei deutschen Unternehmen im Ausland? Dieser Frage ist der Deutsche Industrie- und Handelskammertag im Frühjahr in einer Mitgliederbefragung nachgegangen.
Wir resümieren, dass das Auslandsgeschäft der deutschen Unternehmen auf erheblichem Schlingerkurs sich befindet.
Beschreibt Volker Dreyer, Außenwirtschaftschef des DEHK, nun den allgemeinen Trend. Die Gründe für den Schlingerkurs der Auslandsgeschäfte liegen auf der Hand.
Wir hatten in der kurzfristigeren Betrachtung erst die Corona-Krise, dann die Lieferkettenengpässe, jetzt seit dem 24. Februar den russischen Angriffskrieg in der Ukraine mit seinen wirtschaftlichen Folgen und nicht zu vergessen den neuerlichen, wirklich erheblich zu spürenden Lockdown in Shanghai.
Der Aufschwung, den die meisten deutschen Unternehmen bis vor kurzem noch für sich gesehen hätten, sei vorbei. 37% der rund 4.200 befragten Firmen gaben an, dass sie in ihren Regionen von einer Verschlechterung der Wirtschaftsleistung ausgehen. Dies wirke sich auch negativ auf die Geschäftserwartungen der Unternehmen aus, wenn auch mit regionalen Unterschieden. Vor allem bei deutschen Unternehmen in China seien die Geschäftserwartungen deutlich eingetrübt, so Volker Dreyer vom DEHK. Die deutschen Unternehmen in Nordamerika hingegen sehen sich bezogen auf ihre eigenen Geschäfte in einer besseren Situation. Unterm Strich jedoch laufe die Exportwirtschaft in eine Phase der Stagflation.
Man könnte auch sagen, wir schlittern hier in unserer Exportdynamik auf die Nulllinie zu. Das heißt, es wird nicht viel mehr geben für die deutsche Exportwirtschaft als hoffentlich eine schwarze Null.
Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat seine Mitglieder außerdem befragt, welche Risiken sie für ihre Geschäfte im Ausland sehen. Auch hier zeige sich ein klares Bild.
Zwei Drittel der deutschen Unternehmen im Ausland sagen, dass Energie-, Rohstoff- und Vorleistungspreise für sie das Hauptrisiko für die eigenen Geschäfte darstellt.
Eine eher überraschende Erkenntnis aus der Befragung sei, dass 29% der Unternehmen die Arbeitskosten als Risikofaktor sähen. Darüber hinaus erwarteten sie, dass die politische Einflussnahme auf Lieferketten zunehme. Insbesondere die in China ansässigen deutschen Unternehmen gaben laut DEHK an, dass politische Risiken gerade bei Standortentscheidungen stärker einbezogen werden müssten. Mehr als die Hälfte der dort befragten Unternehmen sähe in China einen zunehmenden Protektionismus als Problem. Dies habe erhebliche Konsequenzen, sagt Volker Dreyer.
Wenn jedes achte Unternehmen in China in Erwägung zieht oder sogar plant, Produktion, Teile der Produktion wieder stärker in die EU oder näher an die EU zurückzuverlagern, dann ist das schon viel, weil das sind immense Investitionen, die dann auf die Unternehmen zukommen.
Die Standortfrage stelle sich aber nicht nur für Unternehmen in China, sondern seit dem 24. Februar vor allem auch für die mehr als 1.000 deutschen Firmen, die bislang in Russland aktiv gewesen seien, beziehungsweise es noch sind. Der Krieg in der Ukraine störe darüber hinaus auch die Lieferketten. Vielen Unternehmen fehle es jetzt an Rohstoffen, die bis dato aus der Ukraine und Russland bezogen wurden.
Magdalena Neubig zum Auslandsgeschäft deutscher Firmen, erfasst vom DIHK. Auch der Volkswagen-Konzern ist weltweit tätig und damit mit den Problemen weltweit konfrontiert, sei es mit dem Lockdown in einigen Regionen in China, ist immerhin wichtigster Einzelmarkt des Konzerns, sei es mit den Verwerfungen auf dem Energiemarkt nach dem Angriff Russlands auf der Ukraine. Was heißt das für VW? Wie sichert sich der Konzern ab? Das sind einige Fragen, für die sich die Aktionäre auf der heutigen Hauptversammlung interessierten, aber auch die Beschäftigten des Konzerns, ob es Antworten gab und welche Antworten. Mehr dazu von unserem Niedersachsen-Korrespondenten Bastian Brandau.
Der Ukraine-Krieg hat unsere Weltordnung in Frage gestellt.
Ungewöhnlich politisch geht es zu bei der Hauptversammlung von Volkswagen. Man gehe davon aus, dass sich die Versorgungssituation bei den bisher in der Ukraine hergestellten Kabelsträngen auch bei einem länger anhaltenden Krieg normalisieren werde, so der Vorstandsvorsitzende Herbert Diess. Aber
die Hoffnung, den Krieg mit harten Sanktionen schnell zu beenden, hat sich nicht erfüllt. Die westliche Staatengemeinschaft hat bisher keine wirksamen Antworten auf Putin. Dennoch, der frühzeitige Abgesang auf das Modell Wandel durch Handel greift zu kurz. Blockbildung kann nicht unsere Antwort sein. Im Gegenteil, die Verflechtung der Wirtschaftsräume sorgt dafür, dass wir miteinander reden. Globale Herausforderungen wie die Klimakatastrophe können wir nur gemeinsam lösen.
Unterbrochene Lieferketten durch die Pandemie, vor allem aber der Halbleitermangel, hatte Volkswagen in den vergangenen Jahren beschäftigt. Derzeit überschattet der russische Krieg in der Ukraine das alles. Vor einer Woche aber hatte Volkswagen trotzdem überraschend gute Zahlen aus dem ersten Quartal vorgestellt. Der Vorstand schlug die Auszahlung einer Dividende vor in Höhe von 7,50 Euro pro Stammaktie und 7,56 Euro pro Vorzugsaktie.
Auch im vergangenen Jahr haben wir solide Ergebnisse erwirtschaftet. Konzernweit konnten wir den Umsatz um 12% auf 250 Milliarden Euro steigern, obwohl wir 2 Millionen Autos weniger gebaut haben als ursprünglich geplant. Wir haben die Produktion auf unsere margenstarken Modelle umgestellt und Rabatte reduziert. Unsere Finanzdienstleistungen haben von den gestiegenen Preisen für Gebrauchtwagen profitiert.
Mehr Geld durch weniger, aber hochwertigere Autos, die teurer verkauft werden können. Weitere Preissteigerungen könnten kommen, auch bedingt durch gestiegene Rohstoffpreise, heißt es heute aus dem VW-Vorstand. Nach den harten Auseinandersetzungen mit den mächtigen Vertretern des VW-Betriebsrats im vergangenen Jahr, nach einer Umbesetzung des Vorstandes, stehen Herbert Diess und sein Agieren immer noch besonders im Fokus.
Der Hochlauf der E-Mobilität verläuft nach Plan. Im letzten Jahr haben wir von Quartal zu Quartal mehr E-Autos verkauft. Die Nachfrage steigt. Bis Ende März haben wir fast 100.000 Fahrzeuge ausgeliefert, 65% mehr als im Vorjahr. Wir gehen davon aus, dass das Geschäft mit der E-Mobilität schon früher als geplant so profitabel sein wird wie unser Verbrennergeschäft.
Profitabel, aber auch nachhaltig und erschwinglich? Zweifel daran äußert der Verband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre. Mit Blick auf Energie- und Ressourcenverbrauch seien immer mehr große, schwere und oft übermotorisierte Autos der falsche Weg, auch wenn sie zukünftig vermehrt elektrisch führen, so der Sprecher Jens Hilgenberg. Volkswagen habe Jahrzehnte für eine erschwingliche Automobilität für alle gestanden. Jetzt müsse der Konzern eine erschwingliche und nachhaltige Mobilität für alle zum Leitbild machen. Der Plan, bis 2025 einen SUV-Anteil von 50% im Konzern zu verwirklichen, stehe dem entgegen. Volkswagen sieht sich derzeit mehreren Klagen ausgesetzt, die konkretere CO2-Sparmaßnahmen vom Konzern verlangen. Der sah sich auf seinem Großabsatzmarkt China zuletzt unter Druck mit sinkenden Verkaufszahlen. Hier wird Volkswagen-Markenchef Ralf Brandstätter demnächst übernehmen, der im Sommer in Peking anfangen soll. Weiterhin hält Volkswagen an Plänen fest, die Tochter Porsche an die Börse zu bringen. Die Hauptversammlung fand erneut virtuell statt. Nur Vorstand und zwei Aufsichtsratsvertreter waren in Berlin zusammengekommen.
Bastian Brandau über die Hauptversammlung bei Volkswagen. Und eine weitere Hauptversammlung fand heute beim Energiekonzern E.ON statt. Und da werden nicht nur die Aktionäre und Beschäftigten genau hingehört haben, sondern auch viele Kunden, die Angst vor stark steigenden Preisen für Strom und Gas haben, Jörg Marksteiner berichtet.
Der Gastransport durch die Ukraine seit gestern gedrosselt. Ein Teil der deutschen Gasindustrie von Putin seit vergangener Nacht mit Sanktionen belegt. Was all das für Deutschlands größten Versorger E.ON bedeutet und wie er die Lage jetzt einschätzt, unklar. Weil das Aktionärstreffen online stattfindet, hatte Firmenchef Leonhard Birnbaum seine Rede schon vergangene Woche veröffentlicht und auch genauso heute gehalten. Wobei seine Warnungen vor knapperen Gaslieferungen inzwischen wohl aktueller sind, als ihm lieb sein dürfte.
Höhere Preise für Industrie und Haushalte sind die direkte Folge. Mittelbar auch Inflation und Rezessionsgefahr. Ein Gasembargo oder ein Lieferstopp würde das Problem verschärfen.
Auch im Teil mit den Antworten auf die Fragen der Aktionäre kein Update zur aktuellen Lage. Birnbaum bekräftigte aber seine Linie. Wie kaum ein anderer Manager aus der Energiewirtschaft warnt er schon seit Wochen vehement und eindringlich vor den Folgen eines Lieferstopps. Und während Wirtschaftsminister Robert Habeck ein Ausbleiben russischer Gasmengen unter bestimmten Bedingungen für verkraftbar hält, etwa wenn bis zum Winter die Speicher ausreichend gefüllt sind und schwimmende Flüssiggas-Importterminals in Betrieb gehen, zeigt sich der E.ON-Chef sehr viel skeptischer.
Die Notfallpläne der einzelnen Staaten wurden nie für eine solche Krise geschrieben. Sie betrachten immer nur die Situation in einem Land. Eine kriegsbedingte Gasmangellage aber muss europäisch angegangen werden. Nationale Alleingänge haben das Potenzial, Europa zu zerreißen.
Auch E.ON wäre als Unternehmen in einem Krisenfall wohl massiv betroffen. 51 Millionen Strom- und Gaskunden hat der Essener Versorger europaweit, 14 Millionen allein in Deutschland. Bei einem Lieferstopp könnte der Energiemulti als Zwischenhändler ohne eigene Erzeugung in die unangenehme Lage geraten, Kunden trotz gültiger Verträge nicht mehr beliefern zu können, einfach weil man selbst nicht genug Gas erhält. Noch ist das ein theoretischer Fall, sehr viel klarer dagegen, für die Kunden wird es teurer. Für Juni sind bereits Preiserhöhungen bis 15% angekündigt. Gut möglich, dass das noch nicht das Ende ist, denn wie alle großen Versorger kauft E.ON seine Energie nicht tagesaktuell, sondern langfristig und gestückelt ein. Etwa einige Monate im Voraus, ein anderer Teil ein Jahr im Voraus und so weiter. Das wiederum könnte bedeuten, dass ein Teil der aktuell sehr hohen Preise noch gar nicht bei den Kunden angekommen ist und dass außerdem die im Moment hohen Preise noch lange nachwirken. Und noch etwas kommt dazu, sagt der E.ON-Chef.
Viele Zwischenhändler von Strom und Gas sind schlecht auf steigende Beschaffungspreise vorbereitet. Und viele unseriöse Energiediscounter haben ihre Kunden seit vergangenem Jahr im Stich gelassen. E.ON hat 1 Million gestrandeter Kunden aufgenommen.
Pflichtweise in der Ersatzversorgung, genauso wie mehrere andere große Versorger. Auch sie mussten Energie bereits für diese nicht eingeplanten Kunden teuer nachkaufen. Auch das dürfte künftig dann auf alle Kunden umgelegt werden. Dennoch, insgesamt biete die Krise auch eine Chance, warb E.ON-Chef Birnbaum heute bei den Aktionären, weil nun allen bewusst werde, dass der Umbau des Energiesystems hin zu Erneuerbaren genauso beschleunigt werden muss wie Einsparprojekte oder etwa der Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos. E.ON gab sich heute sicher, am Ende eine Art Profiteur der Krise zu sein. Jedenfalls wurde den Aktionären heute schon versprochen, dass ihre Gewinnbeteiligung, die Dividende, ebenfalls 4 Jahre lang steigen wird.
Jörg Marksteiner über die Hauptversammlung beim Energiekonzern E.ON, nachdem wir zuvor schon auf Volkswagen geschaut hatten. Und damit kommen wir, beide Beiträge noch im Ohr, zum Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse. Und dazu begrüße ich in unserem Börsenstudio Claudia Werle. Frau Werle, dann schauen wir doch zunächst mal auf die Kursentwicklung der beiden eben genannten Konzerne. Wie kommen die Zukunftspläne von VW und E.ON an?
VW-Aktien sind 0,5% im Plus, können sich vom Tagestief erholen. Dass man die Versorgungsschwierigkeiten und Lieferengpässe in den Griff bekommen will, sorgt zumindest für etwas Beruhigung, wenngleich klar ist, dass ja noch viel zu tun gibt. Ein anderes Bild bei E.ON, die Papiere fast 3% im Minus.
Und der komplette Rückzug von Siemens vom russischen Markt, wie wird der an der Börse gesehen?
Ja, der wird wirklich skeptisch gesehen. Die Aktien von Siemens, die sind heute fast 2% im Minus. Im Tagesverlauf sah es sogar noch schlimmer aus.
Das hört sich ja in der Summe nicht sonderlich rosig an. Kommen wir von diesen drei Einzelfällen zum Gesamtmarkt. War das eben gehörte schon ein Vorgeschmack auf das, was Sie uns jetzt gleich erzählen werden?
Naja, es sah heute auch beim DAX deutlich schlimmer aus. Wir haben zeitweise ein Minus gesehen von mehr als 300 Punkten. Mittlerweile ist der DAX nur noch 0,4% im Minus. Das hängt alles mit den Inflationssorgen zusammen. Tech-Werte werden zurzeit in großem Stile verkauft, einfach weil man sich Sorgen um die Konjunkturentwicklung macht. Manch einer spricht ja schon von einer Zeitenwende. Also sprich, man schaut nicht mehr so sehr darauf, was technisch alles möglich ist, sondern man schaut eher, dass die täglichen Bedürfnisse befriedigt werden können.
Bei langer Zeit schlechter Lage auf dem Aktienmarkt wird nicht immer, aber doch sehr oft im Gegenzug bei Staatsanleihen und beim Gold zugegriffen. Heute auch?
Die Umlaufrendite ist gesunken von 0,82 auf 0,74% und am Nachmittag kostet die Feinunze Gold 1.839,40 $.
Was tut sich, weil es hier zuletzt doch viel Bewegung gab, was tut sich bei der Digitalwährung Bitcoin und was beim Euro?
Man kann wirklich sagen, momentan ist der Wunsch von vielen Anlegern groß, auf der sicheren Seite zu stehen. Der Bitcoin-Kurs verändert sich sehr schnell, am Nachmittag zeitweise 4% im Minus. Der Euro gibt auch deutlich nach, kostet nur noch 1,0413 $.
Einige Einzelbewegungen hatten wir ja schon erwähnt. Ergänzen wir noch ein wenig, indem wir auf einen weiteren Energiekonzern, auf RWE, schauen, der mit einem Gewinnsprung ins laufende Jahr gestartet ist. Und das Echo?
Gut, der Kurs auf Nachhaltigkeit zu setzen, zahlt sich für RWE aus. Es wurde mehr Strom aus Wind und aus Sonne produziert, der Bereich erneuerbare Energien ausgebaut. Der Vorstand sagt auch, wir sind auf Kurs. Er hat die Jahresziele bestätigt. Der Vorstand sagt aber auch, wir bekommen die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs zu spüren und daraufhin RWE-Papiere 4,5% im Minus.
Ich habe vorab kurz gesehen, es gibt ja durchaus einige grüne Vorzeichen, so auch beim Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer. Wie kommt das denn?
Dazu muss man aber im Blick haben, dass die Aktien gestern am Nachmittag mehr als 6% eingebrochen sind. Die Probleme mit Glyphosat sind wieder hochgekocht. Und heute sehen wir so ein bisschen eine Gegenbewegung, der Bayer-Kurs eben 4% im Plus.
Und die Commerzbank berichtet von einem guten ersten Quartal. Konnte die Bank damit punkten?
Sie konnte damit punkten. Die Aktionäre sollen noch eine Dividende erhalten. Die Commerzbank hält an den Jahreszielen fest. Die Kurse von der Commerzbank 0,4% höher.
Claudia Werle mit Blick auf das Geschehen heute an der Börse. Meine Kollegin Maja Elmenreich begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Gespräch über den Film Blutsauger. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.